Ja, liebe Geschwister im Herrn, liebe Gäste, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres wunderbaren Herrn Jesus Christus. Ja, wir haben heute Morgen ein alttestamentliches Thema, das uns sich die Brüder gewünscht haben, nämlich, dass wir einmal nachdenken über die Botschaft, die der Prophet Haggai uns Gläubigen hier im 21. Jahrhundert zu sagen hat. Und es ist etwas ganz Wunderbares, wenn wir die Bibel lesen. Wir lesen im Alten Testament von Begebenheiten, die mehrere tausend Jahre zurückliegen mögen, von Begebenheiten, die in einer ganz anderen Kultur, in anderen Zeitumständen geschehen sind. Und doch, weil es das Wort des lebendigen Gottes ist, spricht es zu unseren Herzen. Es hat uns etwas zu sagen. Ja, Gott hat in seiner Weisheit auch die Geschichten, ja, von Mose, von Israel, von diesem alten Volk Gottes so gestaltet, dass wir als das Volk Gottes im neuen Bund sehr, sehr viel daraus lernen. Das ist uns ja auch gesagt im Wort Gottes, im Römerbrief zum Beispiel im 15. Kapitel. Da lesen wir etwas über die Bedeutung auch der Begebenheiten im Alten Testament für uns neutestamentliche Gläubige. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Also Gott redet zu uns. In 1. Korinther 10 lesen wir, dass die Dinge, die Israel passiert sind, Vorbilder sind für uns, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Und in diesem Licht dürfen wir auch das Alte Testament lesen. Wir haben heute Morgen uns daran erinnert, dass der Herr Jesus Christus, das Lamm Gottes, für uns geworden ist. Dieses Opferlamm, das sich freiwillig für unsere Schuld geopfert hat, so wie im Alten Testament für die Sünde des Volkes unschuldige Tiere stellvertretend sterben mussten, damit Gott den sündigenden Menschen vergeben konnte und ihnen weiter seine Gnade zuwenden konnte. Und wir wissen, dass eben die Erfüllung dieses Bildes, dieser Opferlämmer, dass das der Herr Jesus, das eine Opferlamm Gottes ist, das alle unsere Schuld getragen hat. Und genauso diese Vorbildfunktion finden wir auch in Geschichten und in den Begebenheiten und auch prophetischen Worten, die an das Volk Israel gerichtet sind. Sie haben auch uns etwas zu sagen. Nun, der Prophet Haggai ist ein kleiner Prophet, ein kurzes Buch, gegen Ende des Alten Testaments geschrieben. Und wir wollen vielleicht mal, bevor wir anfangen, das anzuwenden, noch uns kurz die geschichtliche Situation vor Augen führen, die damals geherrscht hat. Das Volk Israel war ja als das auserwählte und begnadigte Volk Gottes in das Land Kanaan gekommen. Und Gott hatte dieses Volk trotz viel Versagens und Abweichens von Seiten der Israeliten immer wieder in Gnade und Treue dort gefestigt, dort bewahrt, gesegnet. Es war Gott ganz wichtig, dass dort im Land Israel ein Heiligtum gebaut wurde. Und um dieses Heiligtum soll es auch heute Morgen gehen. Ein Tempel, eine Stätte, wo die Opfer des Volkes dargebracht werden sollten vor Gott, damit Gott vergeben konnte. Wo auch die Anbetung, die Danksagung dargebracht werden sollte, die eigentlich die Israeliten Gott darbringen sollen. Und dieser Ort, das war zunächst mal die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft, als Israel noch durch die Wüste wanderte. Und später gab es ein festes Heiligtum in der heiligen Stadt Jerusalem und es war der Tempel Salomos. Dieser Tempel, ein prachtvoller Bau mit vergoldeten Steinen, aber nicht das war wichtig, diese Schönheit dieses Tempels, sondern wichtig war, dass dort der Opferaltar stand, an dem Gott dem Volk vergeben konnte, an dem die Sühnopfer, die Lämmer und Stiere geopfert werden konnten, damit Gott die Sünden der Menschen vergeben konnte. Und deswegen war Gott dieser Tempel überaus wichtig. Es war das Heiligtum und Gott hatte verheißen, dass er dort Wohnung nehmen wollte, dass er dort gegenwärtig sein wollte, um sein Volk zu sehen. Und dann lesen wir in der Geschichte des Volkes Israel, dass sie durch ihre Untreue und durch ihr Bemühen und Bestreben, sich mit den Heidenvölkern zu vermischen und den falschen Göttern der Heidenvölker zu dienen, die um sie herum waren, dass dann eine riesige Katastrophe passiert. Gott hat es zugelassen, dass dieses Heiligtum, der Tempel, zerstört wurde und dass das ganze Volk als Sklaven und Kriegsgefangene in das Land einer fremden Macht gehen mussten, nämlich in die babylonische Gefangenschaft. Nebukadnezar, der große König dieses babylonischen Weltreichs, kam vor Jerusalem, und weil die Israeliten von dem Herrn gewichen waren und so untreu waren und ihren Gott verraten hatten, deshalb hat Gott sie dahin gegeben, sodass letztlich Jerusalem gestürmt wurde, der Tempel zerstört wurde bis auf den letzten Stein und das Volk in Sklaverei gehen musste. Das war die Katastrophe. Sie war angekündigt. Die Warnung davor lesen wir bereits im 5. Buch Mose, Jahrhunderte bevor es passiert ist. Aber dann war es soweit. Und trotzdem hat Gott in seiner Gnade damals schon gesagt durch den Propheten Jeremia, nach 70 Jahren würde er das Volk wieder in dieses Land zurückführen, sodass der Tempel wieder gebaut werden könnte. Aber 70 Jahre hatten sie kein Opfer für ihre Sünden. Und das Schreckliche war, sehr vielen Juden hat es gar nichts ausgemacht. Sie haben sich in Babylon eingerichtet. Ja, sie waren am Anfang Kriegsgefangene und Sklaven. Später wurden sie angesiedelt. Das war so die Politik. Ja, Umsiedlung, Neuansiedlung, woanders. Konnten Ländereien erwerben, konnten einen gewissen Wohlstand erwerben. Und als dann ein heidnischer König gesagt hat, geht doch wieder zurück in euer Land, baut dieses Heiligtum, diesen Tempel und opfert dort Opfer für mich. Das war der König Kyros, so wie es auch schon Jahrhunderte vorher durch die Propheten angekündigt wurde. Da hat die Mehrzahl der Juden diesen Ruf unbeantwortet verschallen lassen. Sie haben es nicht gemacht, sie sind nicht zurückgekehrt. Es war ihnen zu unbequem. Jerusalem und Israel war ja damals ein Trümmerhaufen, eine Wüste, ein wüstes Land, in dem Räuber waren, Streifscharen. Fremde heidnische Völker hatten sich dort angesiedelt. Es war sehr gefährlich und mühsam, dieses Werk zu beginnen, Jerusalem wieder aufzubauen und besonders den Tempel aufzubauen. Nur eine kleine Minderheit, die Bibel berichtet von 40.000 Männern, kehrte zurück in das Land der Väter, um den Tempel wieder aufzubauen. Das lesen wir im Buch Esra und dann die weitere Geschichte im Buch Nehemia. Und das ist etwas Trauriges, dass nur ein Überrest, ein kleiner Rest von den Israeliten wirklich dieses Anliegen hatte, den Tempel wieder zu bauen und zurückzukehren zu dem Gott ihres Bundes, zu dem Gott, dem sie eigentlich ihre ganze Existenz verdanken. Und dieser Aufbau, der begann unter Schwierigkeiten und Herausforderungen. Das allererste, was sie taten, sie haben den Altar wiederhergestellt. Es ging ihnen also gar nicht um den äußeren Bau, sondern es ging ihnen in erster Linie darum, dass die Opfer wieder gebracht werden konnten, die das Volk mit Gott versöhnen konnten und die Schuld des Volkes wegnehmen konnten. Und Gott war das auch überaus wichtig, dass diese Stätte der Anbetung wiederhergestellt wurde. Dann wurde der Grundstein des Tempels gelegt und schließlich wurde der Tempelbau angefangen. Und mittendrin haben die heidnischen Völker drumherum interveniert und haben erreicht bei einem anderen gottlosen König, dass der Tempelbau erstmal wieder eingestellt wurde. Und das war die Situation, in die der Prophet Haggai hineinspricht. Diese kleine Schar von Juden, die den Tempel hatten bauen wollen, sie waren ein Stück resigniert, sie hatten seit einigen Jahren und Jahrzehnten diesen Tempelbau schleifen lassen und hatten sich erstmal um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert. Und das hat Gott nicht gefallen. Gott wollte, dass sein Haus weitergebaut wird. Und deshalb ist die Botschaft des Propheten Haggai, baut mit am Haus Gottes. Und das hat Gott auch uns heute zu sagen. Wir werden gleich drauf kommen, auf diese Parallelen, aber ich möchte zunächst mal einfach das erste Kapitel des Propheten Haggai mit uns lesen. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den hohen Priester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Oder man könnte auch übersetzen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch sein Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Ja, das ist also diese Botschaft der Ermahnung. Die Israeliten waren passiv, resigniert, träge geworden. Es war ihnen zu mühsam, den Bau des Tempels weiterzuführen, obwohl sie eigentlich die Möglichkeit inzwischen hatten, wie sich dann gezeigt hat, als sie das in Angriff nahmen, dass der neue König das ihnen erlaubt hat. Sie wollten gar nicht mehr. Und stattdessen haben sie sich darauf besonnen, sich selber in dem gelobten Land bequem zu machen, es sich schön einzurichten. Damals waren holzgetäfelte Wände in den Häusern ein Luxus. Das hatten die Könige, das hatten die ganz Reichen. Also sie haben einfach sich um sich selber gekümmert und es war ihnen gleichgültig, dass der Tempel und der Dienst des Tempels noch einfach eingeschränkt war und das Haus des Herrn in Trümmern lag. Und deswegen hat Gott sie gezüchtigt. Er hat dafür gesorgt, dass sie von ihrem eigensüchtigen Leben nicht das hatten, was sie sich eigentlich versprochen haben. Und das ist ganz interessant, denn das kann uns als gläubigen Christen auch geschehen, wenn wir eigensüchtig für uns leben, anstatt dem Herrn zu dienen und unser Leben dem Herrn Jesus zur Verfügung zu stellen. Lesen wir mal weiter, ab Vers 12. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hat. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Also hier geschieht es, dass das Wort Gottes, das der Prophet Haggai gesprochen hat, die Herzen erreicht und es geschieht ein inneres Aufwachen. Es geschieht das, dass wie ein Ruck durch diese Menschen geht, dass sie merken, wir haben eigentlich unserem Herrn versündigt, wir haben unseren Auftrag nicht wirklich erfüllt. Wir sollten doch wirklich uns dem Herrn zu seinem Dienst zur Verfügung stellen. Das war diese Erweckung. Dieses innere Aufwachen. Und so ist es auch die Absicht Gottes, wenn sein Wort verkündigt wird heute, dass sein Volk aufgeweckt wird, dass sein Volk neu angespornt wird zu eifrigem, hingegebenem Dienst für den Herrn Jesus. Und wir wollen jetzt einfach mal ein Stück uns Gedanken machen, was können wir aus dieser Botschaft und aus diesen Umständen für uns anwenden. Und ich denke, das ganz Wichtige ist, damals ging es um diesen äußeren Tempelbau in Jerusalem. Es ging also darum, dass Gott ein äußeres Heiligtum haben wollte, ein Haus, in dem ihm Opfer und Lob und Anbetung dargebracht wurde. Das war im Grunde nur möglich in Jerusalem. Und dort war dieses Heiligtum des Herrn, wo er auf der Erde wohnte. Das war immer schon die Absicht Gottes, dass er in der Mitte der Menschen wohnen wollte, dort, wo Menschen sich zu ihm bekehren, dort, wo Menschen ihn erkennen, ihm dienen, dort wollte er in der Mitte wohnen. Und heute? Was ist heute das Haus Gottes, der Tempel Gottes? Nun, da gibt es eine ganz klare Antwort, und die heißt: Wir, die Gemeinde Jesu Christi, ist der Tempel Gottes in der heutigen Zeit. Dort, wo gläubige Christen zusammenkommen und dem Herrn Jesus dienen, dort ist der Ort, wo Gott wohnt, dort ist das Heiligtum, der Tempel Gottes in der heutigen Zeit. Und da wollen wir mal lesen, was da im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel drüber steht. 1. Petrus 2, Vers 5. Da wird etwas gesagt über den Auftrag, den alle gläubigen Christen, alle Kinder Gottes empfangen haben von dem lebendigen Gott. Da heißt es: So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also die Bibel lehrt, dass die Gemeinde ein geistliches Gotteshaus ist. Also in der heutigen Zeit geht es nicht um äußerliche Gotteshäuser. Wir kennen ja die Kathedralen der katholischen Kirche, Prachtbauten, mit viel Mühe und Kunst gebaut, ehrfurchterregend, beeindruckend in manchem. Es waren äußere Häuser. Und da war auch ein Missverständnis. Als wäre es Gott wichtig, ein äußeres Haus zu haben, das besonders prachtvoll und groß dasteht. In Wirklichkeit aber ist wichtig, der Tempel Gottes, das Heiligtum, besteht aus lebendigen Steinen, aus geistlich erneuerten Menschen, nicht aus irgendeiner äußeren Struktur. Und deshalb auch in einer Gemeinde kann es sein, dass da vielleicht auch Menschen sind, die äußerlich dazugehören, die vielleicht schon jahrelang in so eine Gemeinde gehen und den Gottesdienst besuchen, aber sie sind nie lebendig gemacht worden. Das heißt, wiedergeboren durch Bekehrung und Wiedergeburt von Gott durch den Geist Gottes. Und deswegen, da gehören sie nicht zu diesem inneren Heiligtum. Dieses wahre Heiligtum Gottes, das wird nur gebildet aus Menschen, die sich bekehrt haben zu dem Herrn Jesus, die gläubig geworden sind, die neues Leben empfangen haben durch den Herrn Jesus Christus. Das sind diese lebendigen Steine. Und wenn wir als gläubige Christen lebendig gemacht worden sind, dann baut uns der Herr in seinen Tempel ein. Und zwar, das können wir gar nicht entscheiden, wo wir da hinwollen. Ja, das ist ja so diese moderne Denkweise, naja, ich suche mir als Stein selber aus, wo ich hinkommen will. Ja, irgendwo ganz hinten in der Ecke oder vielleicht ganz vorne am Altar. Das geht nicht. Sondern Gott entscheidet, der himmlische Baumeister entscheidet, wo er uns in diesem Tempelbau einfügen will. Deswegen, jeder gläubige Christ hat einen Platz im Leib Gottes, einen Dienstplatz, und dort möchte Gott ihn gebrauchen. Und das, was wir auch sind, als gläubige Christen, wir sind ein heiliges Priestertum. Die Priester im Alten Testament, das war eine besondere Gruppe Menschen, die berufen waren, die Opfer vor Gott darzubringen und Gott zu loben. Aber im Neuen Testament sagt die Bibel uns, dass jeder Gläubige ein Priester Gottes ist, der berufen ist, Gott zu dienen und Gott zu loben. Also das geschieht in diesem unsichtbaren Tempel, und jede örtliche Gemeinde von wiedergeborenen Christen ist ein solches Heiligtum, wo der Herr in der Mitte gegenwärtig sein wird. Wir kennen ja alle diese Verheißung aus Matthäus 18, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und das bedeutet genau das, dass dieses Heiligtum eben dort ist, wo Menschen sich zu dem Herrn Jesus hin versammeln. Und dann lesen wir vielleicht noch aus dem Epheserbrief ein weiteres Wort, wo auch dieser Tempelbau im Blick ist. Epheser 2, Vers 19 bis 22. Da sagt der Apostel Paulus den neu bekehrten Christen in Ephesus: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also noch einmal, das ist das Wunderbare und das Gewaltige und auch Ehrfurchterregende, wenn gläubige Christen zusammenkommen in einer Gemeindeversammlung, dann ist der lebendige Gott in der Mitte. Er ist gegenwärtig, er wohnt in der Mitte der Sein. Deswegen muss die Gemeinde auch ein heiliger Tempel sein. Wenn der heilige Gott, der die Sünde nicht sehen kann und nicht duldet, wenn er in unserer Mitte sein will, dann müssen wir uns auch von der Sünde trennen und müssen auch dafür sorgen, dass die Gemeinde wirklich nach den heiligen Maßstäben Gottes lebt. Sonst kann Gott nicht gegenwärtig sein. Sonst wird der Geist Gottes betrübt und bleibt weg aus den Versammlungen der Gläubigen. Gott selber ist es, der diesen Bau baut. Ja, eine Wohnung Gottes im Geist, das dürfen wir sein. Aber, und da kommen wir jetzt wieder zu unserem Thema in Haggai, auch die Menschen, die Gläubigen, haben eine Verantwortung für diesen Bau Gottes, für diesen Tempel Gottes. Und das finden wir im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel. Da möchte ich auch noch mal ein paar Verse draus lesen, denn hier geht es jetzt um das Thema von Haggai, nämlich um das, wie können wir als gläubige Christen mitwirken an dem Tempelbau, den Gott heute baut. Heute baut er keinen Steintempel in Jerusalem, sondern heute baut er einen unsichtbaren Tempel überall auf der Welt, wo gläubige Christen zusammenkommen. Und jeder Einzelne ist gerufen, hier mitzubauen. Ich lese einmal 1. Korinther 3, Abvers 9. Da sagt der Apostel Paulus den Korinthern dieser jungen Gemeinde, dieser Großstadt in Griechenland: Denn wir sind Gottes Mitarbeit, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also hier haben wir das Bild, ein Hausbau, den Gott selber voranbringt. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Das ist so wichtig, dass wir wissen, der Herr Jesus Christus ist das Fundament. Und wenn wir das Fundament nicht richtig gelegt haben, dann ist der ganze Bau nichts wert und stürzt zusammen. Das gilt für uns persönlich. Ohne dass ich den Herrn Jesus wirklich im Glauben angenommen habe, mich abgekehrt habe von meinem Sündenleben und ihn als Herrn und Erlöser angenommen habe, ohne das hat mein geistliches Leben kein solides Fundament. Alle meine religiösen Bemühungen, alle Gebete vielleicht auch, alles, was wir tun, um Gott irgendwie zufriedenzustellen, ist haltlos und sinnlos und kraftlos, wenn nicht der Herr Jesus das lebendige Fundament unseres Lebensbaus ist. Aber das gilt auch für die Gemeinde. Die wahre Gemeinde Jesu Christi kann nie ein anderes Fundament haben als das des Herrn Jesus Christus, des Sohnes des lebendigen Gottes, der für uns starb und auferweckt wurde und der jetzt in der Himmelsherrlichkeit ist. Das ist ganz wichtig, weil wir heute eine äußerliche Namenschristenheit haben von vielen Kirchen, die diesen Glauben an den Herrn Jesus letztlich verworfen haben, die dieses Fundament verlassen haben, die nur noch mit Lippenbekenntnissen sich zu Jesus Christus bekennen und im Grunde glauben und verkündigen sie ihn nicht mehr als Sohn Gottes, als Retter und Erlöser, der mit seinem Blut uns erkauft hat. Ja? Und das bedeutet, da ist gar kein wahrer Tempel mehr, sondern diese äußerliche Christenheit, diese großen Kirchen, die sind nur noch dem Namen nach Christen und Gott hat sie verworfen, weil sie den Herrn Jesus verworfen haben. Ohne das Fundament kann kein Bau wirklich auch gebaut werden. Das ist klar. Das Fundament ist also der Herr Jesus. Und nun geht es weiter. Jetzt geht es um die Verantwortung von dir und mir, von uns allen. Vers 12 folgende. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also das ist eine ganz wichtige Lektion. Gott zeigt uns hier, es ist sein Bau, sein Tempel, aber er will uns als erlöste Menschen gebrauchen, damit dieser Tempelbau gebaut wird. Und damit stellt sich die Frage an jeden Einzelnen von uns, ja, wie stehen wir denn zu diesem Bauauftrag? Wie stehen wir denn zu diesem Tempelbau? Sind wir solche, die Gold, Silber und kostbare Steine einbringen und einbauen? Oder bauen wir mit Holz, Heu? Stroh. Da geht es um unsere Herzenshaltung. Da geht es darum, sind wir wirklich bereit, dem Herrn Jesus unter Opfern zu dienen, auch bei der Auferbauung der Gemeinde Gottes, oder stehen wir abseits, schauen mit den Händen in den Hosentaschen zu, wie sich andere mühen. Das ist ja das Problem heute, dass wir in vielen Gemeinden eine große Zahl von Geschwistern haben, die mehr oder weniger passiv sind und nicht wirklich sich aktiv gemäß ihrer Gaben an dem Aufbau der Gemeinde beteiligen, an diesem Werk Gottes. Aber jeder ist Mitarbeiter. Jeder ist gerufen, mitzudienen, damit die Gemeinde Gottes gestärkt und erbaut wird. Und wir sind auch vor Gott verantwortlich. Ja, das ist dieses Bild von dem Tag. Das ist der Tag, wo der Richterstuhl des Christus aufgerichtet wird, wo jeder gläubige Christ einmal Bilanz vor dem Herrn zieht über sein Leben, über seinen Dienst, und der Herr Jesus wird beurteilen, ob der Dienst in Treue getan wurde, in geistlicher Gesinnung, in der Kraft des Geistes, oder ob der Dienst fleischlich, menschlich, träge, vielleicht sogar zerstörerische Wirkungen hatte. Das wird da beurteilt. Und das ist dieses Bild von Holz, Heu und Stroh, das eben dem Feuer nicht standhält und den edlen Metallen und Steinen, die durch das Feuer nicht zerstört werden. Ja. Also da müssen wir uns selber fragen, was ist unsere Haltung gegenüber dem Bau Gottes? Und jetzt kommen wir zurück zu Haggai. Das Problem damals war, dass die meisten Juden gar kein Interesse mehr hatten an diesem Bauwerk. Dass sie die Opfer gescheut haben, die Mühen, die Schwierigkeiten, dass sie lieber abseits standen und sich um ihre eigenen Häuser gingen. Ist es nicht vielleicht auch ein Problem bei uns heute? Dass es auch in den vielen Gemeinden so ist, dass wenige Geschwister eine große Last von Arbeit und Mühe tragen und versuchen, die Gemeinde vorwärts zu bringen durch Verkündigung des Wortes, durch Seelsorge, durch Leitungsaufgaben, aber auch durch diakonische Aufgaben, durch Hilfeleistung. So eine Gemeinde muss ja auch geputzt werden. Ja, man muss Dinge organisieren, man muss eine ganze Menge Aufgaben im Hintergrund erfüllen, von denen man eigentlich oft gar nichts wahrnimmt. Ja? Aber ohne die, ja, ich denke mir manchmal, wenn nicht irgendwelche Geschwister auch bei uns immer dafür sorgen würden, dass Brot und Wein jeden Sonntagmorgen da ist, da würden wir aber gucken. Ja? Das ist auch ein Dienst. Ja? Das ist einfach da. Ich weiß zufällig, welcher Bruder das bei uns macht, aber ja, es sind so viele Dienste, die notwendig sind, damit die Gemeinde wirklich auferbaut werden kann. Und jeder ist gerufen, mit seiner Gabe, mit seinen Möglichkeiten an diesem Werk teilzuhaben. Aber viele nehmen diesen Auftrag gar nicht oder nur sehr unzureichend wahr. Und das Schlimme ist eben, oder das Herausfordernde, du kannst in diesem geistlichen Bau nicht nur aufbauen, sondern du kannst auch abbauen. Es kann das sein, dieses Bild, dass da einige Arbeiter Gottes mühsam und in vollem Einsatz Stein auf Stein aufbauen und an einer anderen Ecke sitzen welche, die bauen die Steine wieder ab, die vorher aufgebaut wurden und schmeißen sie wieder irgendwo in den Müll. Ist es möglich? Sollte man nicht meinen. Aber wisst ihr, es gibt auch diese notvollen Umstände, dass es Geschwister gibt, die stehen nicht nur abseits, wenn es darum geht, Aufbauarbeit zu machen, sondern die sind zum Beispiel auch immer dabei zu kritisieren, etwas runterzuziehen, Uneinigkeit, Unfrieden zu stiften, die zum Teil einfach auch ein Stück durch ihre falschen Ansprüche und ihr falsches Denken zerstörerisch wirken in der Gemeinde. Zum Beispiel gibt es viele Christen heute, die sagen, was bringt mir eine Gemeinde? Ich bekomme nicht genügend Aufmerksamkeit, Zuwendung und Liebe in dieser Gemeinde, also gehe ich weg. Da wird gar nicht mehr gefragt, ist es mein Platz? Kann ich da überhaupt weggehen, wenn es mir nicht passt? Oder habe ich eine Platzanweisung, eine Dienstanweisung von meinem Herrn? Da wird auch nicht mehr gefragt, was kann ich eigentlich geben? Denn das ist eigentlich die biblische Frage eines Christusnachfolgers. Wo kann ich dienen, geben, opfern, etwas den anderen mitteilen? Sondern die Frage ist, wo bekomme ich am meisten? Am besten lässt man mich in Ruhe und ermahnt mich gar nicht und guckt gar nicht, was ich mache, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Aber ich will jede Menge Liebe, Zuwendung und Möglichkeiten, mich zu verwirklichen. Ich überspitze es mal. Aber versteht ihr, wenn wir so eine Einstellung haben, dann bauen wir Holz, Heu und Stroh und dann zerstören wir Gemeinde, anstatt sie aufzubauen. Und deswegen müssen wir uns auch fragen, was für einen Beitrag leiste ich in der Gemeinde? Helfe ich mit, dass die Gläubigen gestärkt werden? Bete ich für die Ältesten, für die Verkündige des Wortes? Habe ich eine Erwartung an den Herrn und eine Bitte an den Herrn, dass er wirkt? Oder komme ich schon in die Versammlung und sage, naja, mal gucken, was der Bruder heute wieder alles bringen wird. Das wird schon nichts Rechtes sein. Ja? Und dann danach, beim Mittagessen gibt es eine Kritik in 15 Punkten, was alles nicht gepasst hat an der Predigt. Sowas gibt es. Aber ihr Lieben, sowas ist Zerstörung und nicht Aufbau. Und es hat Folgen. Das hat Folgen, dass dieser Tempelbau kaputt gemacht wird und beeinträchtigt wird und der Geist Gottes betrübt wird in der Gemeinde. Da ist jeder dafür verantwortlich. Bin ich Teil des Problems oder der Lösung? Baue ich auf oder baue ich ab? Muss sich jeder meinen, ganz in der Stille fragen. Auf jeden Fall ist es so, dass Gott über diese Dinge wacht und dass er möchte, dass alle die Angehörigen des Volkes Gottes von ganzem Herzen mitwirken an diesem Tempelbau. Und zwar einfach, weil er Gott so wichtig ist. Schaut, und das ist etwas, das ist mir auch nochmal wichtig geworden. Ich bin ja mal vor einigen Jahren nach Afrika geflogen, nach Kenia. Und es war sehr eindrucksvoll bei dem Flug in der Nacht über Ägypten. Da siehst du eine dunkle Fläche mehr oder weniger, Finsternis, und dann siehst du Lichter. Ansammlung von Lichtern. Dörfer, Städte, ja, sind ja wenige in so einem Land. Und so habe ich gedacht, so sieht Gott auch diese Welt. Im Großen und Ganzen lauter Finsternis. Millionen, Milliarden Menschen, die gleichgültig an Gott vorübergehen, die Gott sogar fluchen, die schimpfen und ärgern, sie kümmern sich nicht um Gott, aber wehe, es läuft etwas schief in ihrem Leben, dann sagen sie, warum hat Gott es zugelassen? Dabei wollen sie ja gar nichts von ihm. Dabei dienen sie ja dem Teufel mit ihren Sünden und dann beklagen sich bei Gott, wenn etwas schief wird. Und dann gibt es wenige auf dieser ganzen Welt Seelen, die Gott dankbar sind, die Gott anbeten, die Gott dienen, priesterlich dienen. Und deswegen ist jede Gemeinde so wie ein Lichtpunkt in einer großen, finsteren Landfläche vor Gott, denke ich mal. Und deswegen ist jede Gemeinde Gott kostbar. Dort, wo noch Lob und Ehre und Anbetung für den lebendigen Gott, für den Schöpfergott, der uns das Leben gegeben hat, aufsteigt, das ist Gott wichtig. Und solche Anbetungsstätten, solche Tempelstätten zu stärken, zu erbauen, das ist vor Gott eine ganz, ganz wichtige Priorität. Und für uns? Wie wichtig ist uns das? Ist uns eine Gemeinde ein Dienstleistungszentrum, wo wir bedient werden wollen und wo wir sagen, der Service ist, wird auch immer schlechter und hier habe ich was zu klagen und dort was zu kritisieren? Oder ist es für mich eine Baustelle, wo ich mit die Ärmel hochkremple und in der Kraft Gottes mit anpacke und mithelfe, dass es vorwärts geht? Das kann man ganz konkret fassen. Es ist schon immer wieder ein Anliegen, dass ich morgens, Sonntagmorgens bete, Herr Jesus, gib mir doch in der Pause einfach eine Gelegenheit, jemandem ein Wort der Ermutigung und der Stärkung weiterzugeben. Ja? So können wir doch auch beten, dass wir einfach den Herrn bitten, Herr, schenk mir Möglichkeiten, andere zu ermutigen, andere auf dich hinzuweisen, anderen zu helfen, den Verantwortlichen zu helfen, die Lasten zu tragen, anstatt sie noch zu vergrößern. Das ist die Gesinnung, die der Herr Jesus von uns erwartet, dass wir mithelfen am Aufbauwerk Gottes. Und dann werden wir auch erleben, dass der Herr uns segnet. Wisst ihr, es ist auch so eine Einstellung, die ich immer wieder erlebe. Ganz konkret zum Beispiel, wir haben ja auch 10 Kinder, die sind die meisten schon groß, ja, aber es war immer natürlich ein Spannungsfeld, Dienst in der Gemeinde und zu Hause sich um die Kinder kümmern. Ja, und ich bin froh, dass meine liebe Frau wirklich von Herzen selber auch gesagt hat, ich will dir den Rücken frei halten, du sollst in die Bibelstunde gehen können am Mittwochabend, du hast eine Gabe am Wort, diene den Geschwistern und ich kümmere mich um die Kinder. Ja? Wisst ihr, das sind auch so Dinge. Wir erleben zum Beispiel, dass manche junge Ehepaare, wenn dann das erste oder das zweite Kind gekommen ist, dann ist der Mann, der vielleicht vorher wertvolle Dienste getan hat, in der Gemeinde plötzlich abgetaucht, für ein paar Jahre nicht mehr da, weil seine liebe Frau ihm sagt, jetzt brauche ich dich zu Hause, das hat Vorrang und das andere kann immer noch irgendwann mal sein. Ja, aber ich glaube, dass Gott so etwas nicht segnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Genauso, wenn wir als Gläubige sagen, naja, also als erstes Mal komme ich, dann kommt mein Beruf oder meine Familie, dann kommt meine Familie oder mein Beruf und dann kommt eine Weile lang gar nichts. Und wenn dann noch Zeit und Kraft übrig ist, dann kann ich auch in der Gemeinde was machen. Ja? Ist es richtig? Wisst ihr, ich glaube, da gibt es ein Gesetz und das ist etwas, ein Segensgesetz, das ist etwas sehr Schönes. Das ist das Gesetz von den Erstlingen im Alten Testament, auch wieder so ein Schattenbild. Ja? Die Israeliten waren versucht, aus ihrer Herde die letzten, die kranken, die schwachen, missgebildeten Tiere dem Herrn zu opfern. Ja? Das reicht doch auch. Aber Gott hat ihnen etwas von ihnen verlangt, das war ganz schön herb. Er hat nämlich gesagt, ich möchte die Erstlinge. Ich möchte das Erste und Beste haben. Ja, das war auch ein Problem. Das erstgeborene Kalb zum Beispiel war zumindest nach dem Glauben der Leute das Gesündeste und Stärkste. Und ausgerechnet das soll ich Gott opfern. Ist doch besser, ich behalte es, oder? Und das ist genau diese Sache. Wenn wir wissen, dass all unser Segen, all unser Glück, all unser Gut, Wohlergehen vom Herrn kommt, dann opfere ich die Erstlinge meiner Zeit und Kraft für den Herrn. Dann stelle ich dem Herrn das Beste und Erste zur Verfügung und weiß ganz genau, er wird mich mit dem, was übrig bleibt, überreich segnen. Das war nämlich auch die Verheißung Gottes im Alten Testament. Ja? Das heißt zum Beispiel ganz konkret, dass wir die Erstlinge unserer Zeit und Kraft dem Herrn Jesus geben, jeden Morgen, jeden Tag neu in der Andacht. Ja, manche Christen machen Andacht, wenn sie noch Zeit übrig haben am Abend. Das ist besser als nichts. Aber ganz ehrlich, es liegt ein ganz großer Segen drauf, wenn ich den Erstling meiner Zeit dem Herrn weihe. Und das heißt meistens, dass ich morgens früh aufstehe und die Bibel lese und bete, bevor alles losgeht. Und wenn ich eben den Erstling meiner Kraft dem Herrn zur Verfügung stelle, auch vielleicht, wenn die Familie klein ist und andere Umstände groß sind, trotzdem dem Herrn diene und Zeit opfere für den Herrn, das wird der Herr segnen. Da wird niemand beraubt sein und sagen, deswegen geht es mir schlecht, weil ich in der Gemeinde Dienst getan habe. Glaubt ihr das? Dass der Herr das segnet? Wir haben es seit vielen, vielen Jahren so erleben dürfen. Ja? Also das ist genau der Punkt. Und was manchmal passiert, wenn Geschwister ihren Dienst zurückhalten vor dem Herrn, er sendet jetzt nicht unbedingt Dürre auf unsere Äcker, wir haben ja meistens keine mehr. Ja? Und ein durchlöcherter Beutel ist auch nicht immer die Antwort. Aber was er sendet, fast immer, das ist Dürre in unseren Seelen. Geistliche Dürre. Dass es uns geistlich nicht gut geht, das kommt manches Mal daher, dass wir einfach nicht in dieser Hingabe an den Herrn leben, sondern es zuallererst mal uns selber gut gehen lassen. Und dann kommt eine Weile gar nichts und dann kommt der Dienst für den Herrn. Das ist eine falsche Priorität. Ja, da muss Gott dann manchmal Dürre sein. Können wir mal drüber nachdenken. Ja, jetzt wollte ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den wir eben in diesem zweiten Teil des ersten Kapitels lesen, wo es heißt, der Herr erweckte den Geist Zerubabels und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Auch das hat uns etwas zu sagen. Ihr Lieben, spricht uns das Wort Gottes wirklich an. Lassen wir es an uns heran. Damals hat das Wort des Propheten Haggai die Juden wirklich getroffen. Und ich stelle es immer wieder fest, wir haben eine erschreckende Fähigkeit, biblische Predigten und Botschaften an uns runterlaufen zu lassen, so wie ein gut imprägnierter Regenmantel das Wasser einfach ablaufen lässt. Ja? Da wird nichts nass davon. Und wisst ihr, das ist im Grund sehr, sehr traurig. Ja? Gott sendet sein Wort an uns, damit es in unseren Herzen eine Wirkung zeigt, dass wir drüber nachdenken, dass wir uns beugen, dass wir auch unser Versagen vor Gott bekennen, uns demütigen. Nicht, dass wir das einfach an uns runterlaufen lassen und sagen, naja, gut, die Predigt heute wieder 2 bis 3, 3 bis 4, ja, und dann haken wir das Ganze ab. Das ist falsch. Gott möchte mit unserem, dass unsere Herzen durch sein Wort getroffen werden, dass wir unser Herz auf unsere Wege richten und uns prüfen im Licht Gottes. Und das geschah damals. Und die Folge war Erweckung. Erweckung, das ist so ein Begriff, der ist ein bisschen schillernd heutzutage. Ja, da gibt es diese schwärmerischen Gedanken über Erweckung, so wie die Charismatiker, bei denen ich ja auch mal früher war, die dann sagen, Erweckung bedeutet, dass Millionen Menschen sich bekehren, ganz Stuttgart wird gläubig, im Neckarstadion jubeln und toben die Massen. Das ist nicht Erweckung nach der Bibel. Ja? Sondern Erweckung nach der Bibel bedeutet, dass das Volk Gottes aufgeweckt wird. Dass das Volk Gottes, die Gläubigen, ernst machen mit ihrer Hingabe und Christusnachfolge. Dass sie wieder ganz neu bereit sind, auch die Arbeit am Haus des Herrn, an der Gemeinde Gottes mit anzupacken. Und dafür brauchen wir ein geistliches Aufwachen. Nun, Aufwachen beinhaltet, dass wir in Gefahr sind, schläfrig zu werden. Und wenn ihr mal über die Endzeit zu verschiedenen Stellen nachschaut im Neuen Testament, dann finden wir immer wieder zum Beispiel bei den 10 Jungfrauen, dass die Leute schläfrig werden, auch die echten Gläubigen schläfrig werden in der Endzeit und in Gefahr sind, einzuschlafen. Ja, 1. Thessalonicher 5 zum Beispiel heißt es, lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Und dieses geistliche Aufwachen, das möchte der Herr uns auch in der heutigen Zeit schenken. Dass wir merken, worauf es ankommt, dass wir uns nicht mehr nur um uns selber drehen und träge vor uns hintümpeln, sondern dass wir bereit sind, wirklich unter Opfern und Kämpfen dem Herrn Jesus zu dienen und nachzufolgen. Das will der Herr. Und eine solche ganz nüchterne Erweckung brauchen wir ganz dringend im Volk Gottes. Wie kann das kommen? Ich kann das nur kurz andeuten. Ein ganz großer Schlüssel dabei ist demütiges Gebet und Sündenbekenntnis, so wie wir es bei einem Daniel finden, bei einem Esra, bei einem Nehemia. Wenn ihr mal das nachschaut, das ist ja ganz interessant, das sind immer die 9. Kapitel, Daniel 9, Esra 9, Nehemia 9. Ja? Das sind Gebete um Erweckung. Gebete, in denen die Diener Gottes das Versagen von sich selbst und von dem ganzen Volk bekennen und sagen, Herr Jesus, um der Ehre deines Namens willen, belebe dein Volk, stärke uns, weck uns auf, gib uns wieder neue Gnade. Und so ein Gebet möchte der Herr erhören, da bin ich ganz überzeugt. Ja, wenn wir unseren Mangel bekennen, unser Versagen ehrlich beim Namen nennen, wenn wir uns neu dem Herrn zur Verfügung stellen und bitten, dass er um seines Namens willen, seine Gemeinde neu belebt und stärkt, dann wird er das auch schenken. Da bin ich überzeugt. Vielleicht noch ein letztes, diesen Abschnitt, ersten Abschnitt von Kapitel 2 will ich mit uns lesen. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Rede doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes, und sprich, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark. Du Sohn Jozadaks, du hoher Priester und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zog, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Ja, da spricht der Herr noch ein Problem an, das wir, glaube ich, auch haben als Gläubige heute. Damals war das Problem das, dass manche der Bauenden vielleicht sogar noch den alten salomonischen Tempel gesehen hatten. Zumindest hatten aber alle vieles von diesem Tempel gehört. Das war ja ein Weltwunder damals, ein beeindruckender Bau. Wie gesagt, die Steine vergoldet, ein Prachtbau, eine riesige Anlage, die wirklich etwas Majestätisches und Wunderschönes ausstrahlt. Und nun war der armselige Überrest der Juden dabei, ein Haus zu bauen, das zwar vielleicht in den Maßen noch ähnlich war, aber die Baumaterialien waren ärmlich. Es waren ganz normale Steine, Holz, das war alles überhaupt nicht mehr in dem Prachtmaßstab, wie es der Salomo gemacht hat. Und deswegen haben sie dieses Haus wie nichts geachtet. Sie haben gedacht, ach, das lohnt sich doch eigentlich gar nicht, so eine Bruchhütte aufzubauen, ja. Es kann ja sowieso nicht mehr so schön werden wie bei Salomo. Nun, ich denke, das hat uns auch etwas zu sagen. Ja? Es ist eine Tatsache, dass die äußere Herrlichkeit und Schönheit der Gemeinde, wie wir sie in Apostelgeschichte 2 bis 4 lesen und sehen, dass die unwiederbringlich verloren ist. Es gibt ja viele Christen, die sagen, wir müssen wieder zurück zur Apostelgeschichte 2. Ja, Zeichen, Wunder, Bekehrungen, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ist doch herrlich, wenn man das liest, da geht einem doch das Herz auf. Aber können wir wieder zurück zur Apostelgeschichte 2 in der heutigen Endzeit? Ich bin überzeugt, nein. Ich bin überzeugt, dass Gott es einfach so zugelassen hat, dass die Christenheit in einen geistlichen Niedergang und Verfall geraten ist, wo die allermeisten, die sich Christen nennen, gar keine echten Christen mehr sind und wo aber auch die echten Christen leiden unter einer großen Zersplitterung, unter einer großen Schwäche, dass das, was früher mal so herrlich war durch das starke Wirken des Heiligen Geistes am Anfang, dass das heute einfach so ähnlich armselig wirkt nach außen wie der zweite Tempel, den die Juden damals bauten im Vergleich zu dem herrlichen salomonischen Tempel. Längst nicht mehr das, was es einmal war. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir verstehen, das ist von Gott so geordnet und zugelassen. Wir können gar nicht mehr zurück zu den Anfängen, sondern was Gott heute möchte, ist, dass wir in aller Treue, in aller Hingabe, unter den Bedingungen dieses Niedergangs und Verfalls und der Zersplitterung, dennoch am Haus Gottes arbeiten und dem Herrn unter den schwierigen Umständen dienen, mit denen wir heute zu tun haben. Und das ist wichtig und ich denke, das ist genau das, was auch hier steht. Die Herrlichkeit des Hauses Gottes hängt nicht von den äußeren Formen ab, von der äußeren Erscheinung, sondern die Herrlichkeit des Hauses Gottes, der Gemeinde, ist inwendig. Psalm 45 haben wir das gesagt, von der Königstochter, dass ihre Herrlichkeit inwendig ist. Das ist, denke ich, ein Schattenbild darauf. Ja? Das heißt, die Gemeinde ist zwar äußerlich kläglich, sie ist schwach, die wahren Gläubigen sind eine kleine Schar und die sind auch noch untereinander zersplittert. Das ist wahr. Aber die Gemeinde hat eine innere Herrlichkeit durch den Herrn Jesus. Vielleicht lesen wir das mal in Epheser 5, was der Herr Jesus mit all seinen Erlösten getan hat. Und darauf kommt es in Gottes Augen an. Epheser 5, Vers 25 folgende, da lesen wir: Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Jetzt kommt es, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also wie gesagt, wenn wir die Gemeinden heute äußerlich angucken, und zwar jede, gar keine Ausnahme, da finden wir ohne Probleme jede Menge Flecken und Runzeln. Ja, ganz klar. Es gibt Schwächen, Schwierigkeiten, Probleme, Krisen, ein Zu-Kurz-Kommen, ein Zurückbleiben hinter den Maßstäben des Wortes Gottes, wer würde das leugnen? Aber in Christus, vor Gott, ist die Gemeinde tadellos, herrlich und ohne Flecken und Runzeln. Ja? Und das zählt vor Gott. Das ist genauso mit uns selber. Wenn wir mit unserer eigenen Gerechtigkeit und unserem tollen Lebenswandel vor Gott bestehen sollten, dann könnten wir alle einpacken. Da würde kein einziger bestehen. Ich hoffe, wir verstehen das wenigstens. Sind nicht selbstgerecht und denken, doch, ich schon. Ja? Wenn Gott uns nicht sehen würde in der Heiligkeit und Vollkommenheit des Herrn Jesus, dann hätten wir gar keine Chance. Wir haben eine Stellung in Christus als Gerechte, Heilige und perfekt gemacht. Ja? Das ist es, was unsere Herrlichkeit ausmacht als Gläubige. Nicht unser toller Wandel, nicht unser edler Charakter. Du liebe Zeit. Ja? Aber dass Christus in uns ist, dass er unsere Gerechtigkeit ist, das ist unsere Herrlichkeit. Und dasselbe gilt für die Gemeinde. Ja? Nach außen hin gesehen, ein armseliges Häuflein. Viele Probleme, viele Schwächen, gar keine Frage. Aber innen, inwendig, aus Gottes Sicht, eine herrliche Gemeinde ohne Flecken und Runzeln. Nach außen hin gesehen, zersplittert und zerrissen. Das betrübt viele Christen, entmutigt viele Gläubige. Aber wisst ihr, das können wir nicht mehr reparieren. Aber innerlich ist jeder wahre Wiedergeborene zusammengefügt, ohne Riss und ohne irgendein Problem mit den anderen. Der ganze Leib des Christus steht herrlich vor Gott da, als eine absolute Einheit im Geist. Ja? Das sehen wir heute noch nicht nach außen, aber Gott sieht es schon so. Und wenn wir diese innere Herrlichkeit der Gemeinde anschauen, dann dürfen auch wir ermutigt sein, dass sich die Bauarbeit an diesem armseligen Bau lohnt. Ja? Dass wir nicht warten müssen, bis wir einen tollen, herrlichen, äußeren Bau finden, sondern wir dürfen wissen, vor Gott lohnt sich die Arbeit an der noch so, an der kleinsten, geringsten, schwächsten Gemeinde Gottes. Weil es seine Gemeinde ist, weil es ein Tempel ist, ein Wohnort Gottes, ein Ort der Anbetung, die Gott wohlgefällig ist und vor Gott kostbar ist. Gott sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Johannes 4. Das sollte unser Motiv sein, dem Herrn zu dienen in der Auferbauung seiner Gemeinde. Und das Schöne ist, wenn wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, so wie es damals die Juden getan hatten, dann kommt sofort eine Ermutigung vom Herrn. Ich fand es so schön, da heißt es, das Volk hörte auf das Wort und das nächste ist, ich bin mit euch, spricht der Herr. Ja? Ist ja, es gibt ganz klar Probleme und Schwierigkeiten. Die Probleme und Schwierigkeiten im Gemeindebau sind vor allen Dingen durch unsere eigene Fleischlichkeit ausgelöst. Durch unseren Egoismus, durch unseren Mangel an geistlicher Hingabe und geistlicher Gesinnung, das schafft einen Haufen Probleme in der Gemeinde. Vor allen Dingen auch für die Brüder, die Gemeindeleitung und Hirtendienst ausüben sollen, schafft es große Schwierigkeiten, wenn man einfach so die Eigensucht und den Widerspruchsgeist und diese ganzen Haltungen so findet, die einfach unter den Gläubigen heute weit verbreitet sind. Aber wenn wir bereit sind, diese Mühe auf uns zu nehmen, dann sagt uns der Herr, sei stark und arbeitet, denn ich bin mit euch. Und das finde ich so wunderbar. Und das haben wir zum Beispiel auch erleben dürfen bei uns in der Gemeinde in Bietigheim. Wir hatten schon manche Krise, schon manche Schwierigkeiten, wo wir gesagt haben, Herr, wir wissen nicht weiter. Jetzt kannst nur noch du. Und das Wunderbare war, der Herr hat gewirkt. Er hat Dinge getan, Dinge verändert, die konnten wir gar nicht verändern. Und hat geschenkt, dass schwierige Situationen sich aufgelöst haben, dass einfach Geschwister ermutigt wurden, mitzuhelfen, dass Herzen verändert wurden und dass dieses Werk immer weitergegangen ist, obwohl es nach außen nie gesehen von viel Schwachheit geprägt war. Ja, und das ist eine ermutigende Erfahrung, ihr Lieben, dass der Herr Jesus Christus auch heute noch Gemeinde baut und dass er jeden benutzt, der sich mit allen Schwachheiten ihm zur Verfügung stellt, und er stärkt uns und er ist mit. Und deswegen dürfen wir dieses Werk auch wirklich in Angriff nehmen und bereit sein zu sagen, Herr Jesus, ich will mich dir zur Verfügung stellen. Ich habe vielleicht wenig Kraft, wenig Begabung, aber das ist gar nicht so wichtig. Wisst ihr, in dieser Aufbauarbeit zählt vor allen Dingen die Gesinnung, es zählt das Unsichtbare, nicht so sehr das Sichtbare. Es zählt zum Beispiel unser Gebet für die Gemeinde. Das ist so etwas Wichtiges heutzutage. Es kann jeder tun, auch die Alten und Schwachen können beten, auch wenn sie sonst nichts mehr können. Und das ist so wichtig. Beten für die Geschwister, beten für die Ältesten, beten für die Wortverkündigung, dass das Wort Gottes wirklich auch kraftvoll wirkt. Natürlich auch für die Evangelisation, für das Zeugnis nach außen. Das Gebet ist gerade in unserer Endzeit ganz, ganz wichtig und jeder kann da mitwirken. Jeder kann vom Herrn sich gebrauchen lassen. Es ist auch wichtig, dass die Schwestern einen ganz wesentlichen Beitrag auch zum Gemeindebau haben. Es ist klar von der Ordnung Gottes her, dass die Brüder diejenigen sind, die zum Beispiel die Leitung haben und die das Wort Gottes verkündigen. Aber es gibt ganz viele Aufgaben in der Seelsorge, in der Ermutigung der Einzelnen, in der Kinderarbeit, wo die Schwestern zum Beispiel einen ganz, ganz wichtigen Dienst tun. Man kann nicht sagen, naja, ich bin eine Frau und ich habe vielleicht die und die Begabung nicht, also muss ich draußen vorbleiben und kann nicht mitwirken am Bau des Hauses. Sondern jeder darf nach seiner Gnadengabe und auch nach seinem Platz, den Gott ihm zugewiesen hat, mitarbeiten und wir dürfen in dem Herrn stark werden. Wisst ihr, es ist klar, wir haben oftmals eine Schwachheit, auch eine geistliche Schwäche in unserem Leben und Dienen, weil wir nicht so ganzherzig mit dem Herrn Jesus verbunden sind. Da dürfen wir vor dem Herrn auch wirklich stille werden und auch vielleicht prüfen, gibt es da irgendwelche unbereinigte Dinge in unserem Leben, die uns schwächen, die den Herrn daran hindern, uns mit Kraft auszurüsten. Das könnte zum Beispiel sein Unversöhnlichkeit, unaufgearbeitete Konflikte mit anderen Christen oder Nichtchristen. Das gibt es und es kann uns sehr, sehr schwächen und lähmen. Es kann sein, dass ich einfach eine stolze, ungebrochene, eigensüchtige Grundhaltung habe als Christ. Das blockiert natürlich den Herrn. Dann kann er uns nicht so gebrauchen. Dann dürfen wir das bekennen und ablegen bei dem Herrn. Es kann sein, dass andere Dinge eine Rolle spielen. Wie gesagt, so eine gewisse Eigensucht. Erstmal komme ich, erstmal will ich ein Haus bauen, will ein dickes Auto fahren und Komfort haben. Und dann kommt irgendwann mal die Gemeinde. Auch das dürfen wir dem Herrn bekennen. Und dürfen uns ganz neu dem Herrn zur Verfügung stellen, auch unsere Zeit, unsere Kraft. Und dann wird der Herr mit uns sein und wir werden feststellen, unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Und eine Sache möchte ich noch betonen, diese letzte Verheißung, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Ja, wir haben keine Apostel mehr, wir haben keine Wunderzeichen mehr, wir haben manche Dinge nicht mehr, die jetzt in der Urgemeinde dafür gesorgt haben, dass die Menschen wirklich beeindruckt waren. Aber wir haben das Allerentscheidendste dafür, dass dieser Tempel Gottes aufgebaut werden kann. Das ist das Wort und die Wirkung des Heiligen Geistes. Und das ist so wichtig, dass wir das wirklich festhalten. Und dass wir da auch wirklich die Betonung drauf legen. Es geht nicht darum, dass wir irgendeine menschenzentrierte Wohlfühlgemeinde sind, wo ein großer Apparat da ist, wo Kino und Disco und Tanz und Unterhaltung ist, um die Menschen zu belustigen und um sie anzuziehen. Das ist überhaupt nicht Gottes Wille und Gottes Weg. Aber was wichtig ist, dass wir in aller Einfachheit Gemeinde sind, wo wir darauf achten, dass das Wort Gottes seinen Platz hat in unserer Mitte und dass der Geist Gottes wirken kann. Dann wird der Segen nicht ausbleiben. Ich möchte vielleicht zu dem Punkt Wort noch lesen aus 2. Timotheus 4. Diese eindringliche Aufforderung, die eben gerade für unsere heutige Gemeindesituation so wichtig ist. Ab Vers 1. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ihr Lieben, eine Gemeinde, die lebendig ist und die dem Herrn wohlgefällig ist, ist eine Gemeinde, in der das Wort Gottes klar und unverkürzt und treu verkündigt wird. In der nicht den Menschen nach ihrem Wohlgefallen geredet wird. Und das ist leider in so vielen Gemeinden heute der Fall, dass man das Wort Gottes nur noch das verkündigt, was den Leuten gefällt. Und bestimmte unpopuläre Dinge lässt man weg. Man ermahnt nicht mehr, dass Sünden gelassen werden sollen, sondern man redet nur noch das Positive. Und das ist dann ein Punkt, wo der Geist Gottes sich zurückzieht und wo der Segen Gottes von einer solchen Gemeinde weicht. Eine Gemeinde, die heute noch den Segen Gottes hat, ist eine Gemeinde, die das Wort Gottes unverkürzt auf den Leuchter stellt. Der ganze Ratschluss Gottes. Und das ist auch das Wichtigste, wenn wir nach einer Gemeinde suchen, nicht, dass wir sagen, hier ist eine Wohlfühlatmosphäre, hier finde ich das nett, hier kann ich mich entfalten, sondern die erste Frage muss sein, wird hier das Wort Gottes klar verkündigt, treu und kompromisslos, auch ermahnt, nicht nur gestreichelt. Ja? Die erste Frage, wenn ich biblisch nach einer Gemeinde frage. Und das andere ist eben, dass der Geist Gottes wirken kann, dass wir dafür Sorge tragen, dass wir wirklich auch den Herrn in seinem Mittelpunkt lassen, dass nicht der Mensch plötzlich im Mittelpunkt steht und alles bestimmt, sondern dass wir in der Abhängigkeit vom Herrn Gemeinde bauen und als Gemeinde zusammenkommen. Da segnet der Herr auch und da wirkt der Herr auch durch seinen Heiligen Geist. Und deswegen dürfen wir ermutigt sein. Deswegen dürfen wir ganz neu vielleicht auch stille werden und sagen, Herr Jesus, was ist meine Einstellung zu diesem Bauauftrag bisher gewesen? Und dass wir uns ermutigen lassen, uns ganz neu dem Herrn Jesus zur Verfügung zu stellen, dass jeder von uns an seinem Platz und mit seinen Gaben mitwirkt an dem Bau Gottes, an diesem Hausbau. Dann wird der Herr mit uns sein und dann wird der Herr uns stärken und uns segnen. Ich möchte schließen mit der Ermutigung, die wir in 1. Korinther 15 finden, wo das im Neuen Testament noch einmal denen gesagt wird, die dem Herrn dienen in seinem Werk. 1. Korinther 15, Vers 57 und 58. Da sagt der Apostel Paulus, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ja, das dürfen wir wissen. Weil der Herr Jesus mit uns ist. Weil es nicht unser Werk ist, sondern das Werk, das der Herr betreibt durch schwache menschliche Gefäße. Deshalb dürfen wir fest und unerschütterlich sein. Deshalb dürfen wir zunehmen in dem Werk des Herrn. Schauen, dass wir wachsen im Glauben und im Dienst, dass wir immer mehr auch dem Herrn dienen, weil wir wissen, dafür gibt es einen Lohn. Es gibt hier schon Frucht, dass Menschen zum Herrn Jesus finden, dass Menschen geistlich wachsen können, wenn wir mitwirken an dieser Aufbauarbeit. Und es gibt eine Frucht in der Ewigkeit, dass der Herr Jesus uns einmal Lohn geben kann, dass er einmal sagen kann, wohl dir, recht so, du treuer Knecht, du treue Magd, geh ein in die Freude deines Herrn. Und mit dieser Perspektive wollen wir uns ermutigen lassen, dass wir doch mitwirken an dem Bau des Hauses Gottes. Amen.